Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
So, schnellt euch an, es geht wieder rückwärts. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ha, und einen haben wir schon verloren. Der René ist heute gar nicht da. Nur halbe Besetzung heute. Also ich bin der Arne, willkommen bei Mega Verpeilt. Aber die anderen beiden Pfeifen sind noch hier. Der Matthias.
Morgen.
Und Markus ist, glaube ich, auch noch da aus dem Saarland. Was?
Ich pfeife.
Aus dem letzten Loch.
Sozusagen.
Ja, dachte aufs letzte Loch, aber...
Ja, René lässt sich entschuldigen, der hat es heute irgendwie stimmlich, glaube ich, dahin gerafft. Wir haben ihn noch nicht gehört, also wir warten noch auf den gelben, den gelben Schein gibt es gar nicht mehr, ne?
Kann man jetzt alles elektronisch machen,
ja. Ich muss mich im Krankenkassen-Backend einloggen, oder wie macht man das heutzutage?
Genau, ja, so geht das.
Aber ja, wir starten wieder in eine Folge Mega Verpeilt. Ich weiß gar nicht, ob wir im Rhythmus sind. Irgendwie, in irgendeinem Rhythmus sind wir. In geologischen Zeitraum haben wir einen guten Rhythmus. wie geht's euch?
Gut soweit. Also ich kann nicht genug klagen, alles super.
Du kannst nicht genug klagen, kannst nur halb klagen.
Genau.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich natürlich mit so netten Menschen zusammen bin, geht's mir gleich viel besser.
Oh. Alter Schleimer.
Ich habe mit René geredet.
Ach so. Pisser.
Der kann nur nicken.
So,
ja, aber, ja, genau.
Ich habe noch mal ein Thema für euch. Mit René habe ich das in der Bretterwisser-Folge schon besprochen. Eigentlich wollte ich das hier hereintragen. Wir hatten Konfirmation jetzt bei uns im Hause. Aber jetzt habe ich gerade nachgedacht, ich weiß gar nicht, ob... Ihr seid ja wahrscheinlich, also Saarland ist ja nicht so richtig evangelisch geprägt.
Natürlich nicht.
Das heißt, du wirst...
Wir haben zwei Evangelien hier, sie werden auch nett als Heide bezeichnet, aber wir sind schon katholisch hier. Und ich war tatsächlich auch auf einer Kommunion, wo meine Frau die Patentante ist und bin dann nach Hause mit einer Rachenentzündung. Also da hätte ich auch nicht aufnehmen können. Da gab es einen Superspreader und nach der Veranstaltung, also der saß dann am Abend nur noch auf der Couch, Kopf gesenkt, in sich zusammengefallen und konnte sich nicht mehr bewegen und hat das dann aber schön weitergegeben. Aber der arme Kerl hat es tatsächlich immer noch. Und der ist mittlerweile in der dritten Woche. Und bei mir war es so nach 2-3 Tagen durch. Aber ja, Kommunion machen wir hier so auf dem Dorf.
Aber Kommunion ist ja, also Konfirmation ist ja so mit 13 bei uns. Kommunion ist, glaube ich, 10.
Früher, das ist dritte 9. Klasse halt, ne?
Dritte Klasse, 9, würde ich auch sagen.
9, ja, so um die 9 Jahre, ja.
Aber das läuft ja wahrscheinlich so im Groben und Ganzen ähnlich ab, bis auf diesen katholischen Glitzer, der da drüber liegt wahrscheinlich.
Ich war, glaube ich, tatsächlich noch nie auf einer Konfirmation gewesen. Ein sehr guter Freund von mir, der wurde konfirmiert, der hat sich damals dann den Amiga 500 gekauft.
Ja, geil.
Und bei mir war es aber auch das Fahrrad, wie ihr bei den Bretterwissern schon gemacht habt. Aber das sind dann halt die paar Jahre Unterschied. Die machen das dann unter Umständen schon aus.
Ja. Meistens ist Konfirmation auch so der erste Kontakt mit Alkohol. Das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so laut sagen hier, aber es hört ja sowieso keiner zu.
Also bei meinem Schwager, der sehr viel später als meine Frau auf die Welt kam, weil das gar nicht so geplant war, da habe ich das dann aber, weil ich da mit meiner Frau schon liiert war, also jetzigen Frau, damals noch Freundin, der hatte bei seiner Kommunion auf jeden Fall die ersten Erfahrungen mit Alkohol. Okay. Ich kann mich sehr gut erinnern, als er dann auf allen Vieren die Treppe hoch ist. Ui. Mit seinen 9 Jahren.
Nee, es wurde...
Von einem Cola-Bier oder sowas.
Es wurde irgendwie hier Klopfer, irgendein Klopfer wurde ausgepackt und dann, okay. Naja. Zum Beispiel bei uns auf dem Dorf war es so, dass die Konfirmanden dann auch immer so noch am Ende, am Abend rumgegangen sind. So von Konfirmationsstelle zu Konfirmation, also von Familie zu Familie, und dann wurde man dort auch nochmal begrüßt. nennen wir es so, aber das wurde hier im Dorf nicht gemacht. Matthias, du, bei dir ist das ja schon länger her.
Tatsächlich lang genug, dass ich null Erinnerung habe, dass ich da irgendwas hatte. Also, dass ich da irgendwas bekomme. Also, ich habe auch eine Kommunion gehabt, natürlich. Inzwischen bin ich ja weit weg von jeglichem religiösen Kram. Aber damals, also mein Vater, der war dann doch schon noch gläubig und dann hat mich die Kommunion mitgemacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwas gekriegt habe. Weiß ich einfach nicht mehr. Ist schon zu lange her.
Kein Amiga 500.
Ja, das gab es da auch noch gar nicht.
Bei mir war das so der Zuse 1.
Ja, der Amiga 250.
Ja, der Zuse 1 wäre geil gewesen. Ja, hätte ich mich wahrscheinlich auch gefreut. Nee, ich weiß zumindest, mein erstes Fahrrad hatte ich 85 in einem Preisausschreiben in einem Schuhladen in Berlin gewonnen. What? Ich glaube, das war damals noch Salamander. Die hatten da irgendwie so einen Schuhladen und da habe ich einfach 10 Zettel ausgefüllt, eingeworfen und dann kam irgendwie 3 Monate später so der: Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Fahrrad gewonnen. Und ich so, okay, geil. Und das war dann so das Fahrrad, mit dem ich ein bisschen so meine, sage ich jetzt mal, Zeit so 85, 86, 87 verbracht habe.
Ach, krass. Er hat mal was gewonnen, dann kannst du gar nicht sagen, ich habe noch nie was gewonnen. Sagst du, nee, ich habe mein Fahrrad gewonnen.
Aber ich kann zumindest sagen, da wir natürlich, also da ich ja irgendwie irgendwann rechtzeitig aus der Kirche ausgetreten bin, unsere Söhne auch nicht getauft sind oder sowas, bei unserem großen Sohn hatten wir dann die Jugendweihe mitgemacht.
Jugendweihe ist noch so ein Relikt aus der DDR, glaube ich, ne?
Richtig, das ist so ein Relikt aus der DDR und das gibt's aber auch heute noch und das wird genauso wie damals die DDR, so du denkst, fasst du dir jetzt an den Kopf und sagst so, was für ein Schwachsinn machen die hier? Aber es kann einem auch egal sein. Entscheidend ist, die Kinder haben irgendein Erlebnis, wo sie dann von allen reich beschenkt werden.
Ja.
Und da hat unser Sohn hat da sein erstes iPad bekommen und irgendwelche anderen Sachen noch, ich weiß es nicht mehr. Für unseren zweiten Sohn haben wir das schon nicht mehr gemacht, weil da wäre die Jugendweihe dran gewesen während Corona. Und damit ist es dann ins Wasser gefallen und dann haben wir es auch nicht mehr nachgeholt.
Ja. Einfach so das Geld in der Hand, so das iPad in der Hand gedrückt.
Ja, sowas effektiv, genau.
Kostenmäßig kommt das auf gleiche Ball raus, ich kann euch das sagen. Ja. Nein, es war sehr schön tatsächlich. Also ich war zwar ein bisschen Aufwand, aber das ist alles cool gewesen. Aber jetzt ist auch 5 Jahre erstmal Ruhe.
Okay.
Bis der nächste ist. Der darf sich das dann auch aussuchen, ob er das machen möchte. Das Schöne ist jetzt, wir haben jetzt eine neue junge Pastorin bekommen hier im Dorf. Die krempelt da gerade so ein paar Sachen um und das ist sehr, sehr angenehm, sehr erfrischend. War halt ja, auch in der Kirche sehr lustig. Die ist halt noch nicht so eingespielt. Es war halt auch dieser Posaunenchor hat gespielt. Ne? Also wir haben halt hier so eine Trompetenvereinigung in der Kirche und den haben die halt irgendwie losgelegt. Aber das Lied, was sie gespielt haben, stand nicht auf dem Liederzettel, den sie ausgeteilt haben. Da ist irgendwas schiefgegangen und das war dann halt ein sehr cooler Moment im Gottesdienst, der alles so aufgelockert hat, weißt du, einfach so aus diesem festlichen Rahmen einfach mal wieder so ein bisschen so Lacher gemacht. Das war witzig.
Ja gut, das ist bei den Evangelien ja sowieso deutlich lockerer. Also selbst bei uns in der Kirche mit dem aktuellen Pfarrer, den wir da haben, der ist auch tatsächlich sehr locker drauf so und das tut dem ganzen Ernst schon mal gut. Und aber du merkst halt auch tatsächlich den Wandel der Zeit. Also ich weiß noch, als wir gegangen sind, da waren wir schätzungsweise halt die ganze Klasse, ne, irgendwas um die 25 oder sowas. Und jetzt waren es auch 25, allerdings aus, fünf oder sechs Orten. Also wir sind eine Gemeinde, die aus 8 Orten besteht, aus 8 einzelnen Dörfern, die kleiner und größer sind. Aber ja, ne, das ist halt so der Unterschied. Früher hatte halt quasi fast jeder Ort, also außer die ganz kleinen, es gibt 2 sehr kleine, die sind woanders mitgegangen. Aber vom Prinzip her hast du dann 6 Veranstaltungen gehabt, die du dann irgendwie auch noch verteilen musstest auf unterschiedliche Wochenenden, weil der Pfarrer halt sich dann auch nicht teilen konnte. Und jetzt gibt es halt noch 2, weil das halt für die 8 Orte reicht.
Ja, bei uns sind das auch, also der ich mache mal Anführungszeichen, es heißt noch Konfirmandenunterricht, das soll jetzt auch irgendwie ein neues Label bekommen, das sind auch so 4 Gemeinden und halt bei uns im Dorf waren das jetzt halt 5 Konfirmandinnen, innen gegendert irgendwie, aber ja, und das wird jetzt über die 4 Wochen jetzt so verteilt, so, ne, jetzt war letztes Wochenende war da, nächstes Wochenende ist nochmal da und dann, ja, teilt sich das halt so auf. Aber ja, trotzdem war es ganz nett. Alle so ein bisschen Family nochmal so zusammengekommen. Gab lecker Essen, von der Konfirmandin gewünscht. Aha. Gyros vom Griechen.
Nice.
Sehr, war sehr gut. Die durfte sich das aussuchen, ne? Wenn, dann darf sie sich das aussuchen. Ja. Stimmt, ich hatte echt gar nicht dran gedacht, dass ihr ja gar mit Konfirmation gar nichts am Hut habt. Wo ist René, wenn man ihn braucht hier? Müssen wir hier.
Ja, aber macht ja nichts. In den Bretterwissern habt ihr die Konfirmation gesprochen, jetzt habt ihr was dazugelernt.
Kommunion. Und Kommunion, und Jugendweihe. Genau.
Und Jugendweihe.
Ja, so, das heißt, uns fällt heute ein Block weg. Was hatte René? Der hatte Audio.
Audio.
Der hätte bestimmt irgendein cooles Hörspiel dabei gehabt.
Garantiert.
Aber pass mal auf, Matthias hat vorhin darum gebeten, dass er nach hinten möchte. Matthias, du bist jetzt nicht drin.
Sehr gut.
Ich dränge mich einfach mal vor. Ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, irgendwie, mich nervt irgendwie so dieses ganze Filmgebamsel, was gerade aktuell irgendwie unterwegs ist und alles sieht einfach Plastik aus. Special Effects ist ein gelöstes Thema. Achso, ich habe Film heute. und jetzt, dann hatte ich irgendwie, war ich krank oder ich hatte einen Tag Urlaub oder irgendwie sowas. Habe ich mal ein bisschen rumgeguckt. Ich habe euch heute einen Film mitgebracht von 1970.
Oh.
Aus der Bundesrepublik Deutschland.
Oh.
Also ein deutscher Film, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den kennt. Der ist jetzt neulich in der ARD-Mediathek wieder aufgetaucht. Und ich dachte, ich rede mal kurz über den Film Das Millionenspiel.
Aha.
Wer kennt ihn?
Sagt mir vom Namen her was.
Wer kennt ihn?
Aber ich hätte nicht gesagt, dass das ein Film ist, sondern ich hätte tatsächlich vermutet, dass es irgendeine Gameshow war oder sowas.
Ja, der ganze Film ist aufgezogen wie eine Gameshow.
Ja.
Moderiert von Dieter Thomas Heck. Die Game Show, also im Film, als Showmaster Thilo Uhlenhorst. Es geht einfach darum, ihr kennt ja bestimmt den Film The Running Man.
Ja.
Ja, das ist die gleiche Story, mehr oder weniger. Es gibt einen Kandidaten, ja.
Wow.
Was wow?
Ich sehe gerade die Besetzungsliste.
Es gibt einen Kandidaten, Bernhard Lotz, der hat die Aufgabe, 7 Tage zu überleben und am letzten Tag in die Gameshow zu kommen. Wenn er das schafft, bekommt er 1 Million D-Mark. Und das wird halt so, also der Film behandelt denn so die letzten, ich weiß nicht, 12 Stunden oder sowas des Kandidaten. Also er wacht halt irgendwie auf in so einem Hotelzimmer, liegt aber nicht auf dem Bett, sondern liegt irgendwie dahinter, dass er nicht gefunden wird. Von den Gangstern, die ihn jagen, nämlich der Köhlerbande. Der Chef der Köhlerbande wird gespielt von Dieter Hallervorden.
Sehr gut.
Der damals noch nicht im komödiantischen Business unterwegs war, sondern erst später. Also das war noch vor seiner Nonstop-Nonsense-Zeit in den 70ern. Also der war damals noch, hatte so damals noch nicht dieses Blödel-Image. Ja, und dann geht es halt darum, der Typ wird halt gejagt. Das Ganze wird halt, wie gesagt, so wirklich so halbdokumentarisch aufgezogen. Also hier in der Wikipedia steht ja auch Mockumentary. Ne? Also du hast halt diesen Überbau der Fernsehsendung halt moderiert von Dieter Thomas Heck, was halt irgendwie schon irgendwie so cool ist. Also für meinen Kopf so, dass Dieter Thomas Heck ist halt Showmaster, das heißt das ist halt die Rolle, mit der, also und dann hast du halt immer wieder Einspieler, dann hast du auch so Vox Pops, also du werden nochmal so Einspieler von Leuten reingeworfen, wo sie halt gefragt wird, ja, finden sie das gut? Ja, also ich finde das jetzt ja nicht so gut, dass der jetzt gejagt wird, weil der könnte ja auch sterben. Und dann sagt halt einer, naja, der kann aber auch 1 Million kriegen, der weiß doch, wofür er sich angemeldet hat. Und es ist halt wirklich ein sehr krasser Blick, gerade wenn man das halt so sieht, in Hinblick auf die 1970er, also gerade Anfang der 70er, so, was kommt alles so? Privatfernsehen? Ne, gab es damals ja noch nicht.
Ja.
Sondern das war halt alles so ein Vorausblick. Es gibt während der während des Films gibt es halt auch Werbeunterbrechungen von der Firma Stabil Elite. Die Firma ist so gut. Also ihr müsst euch den eigentlich nochmal angucken. Denn Stabil Elite, die dann halt irgendwie so ein Monte Carlo Wasser verkaufen, damit man sehr viel, sehr lange, sehr viel Freude haben kann und sowas. Also ne, ausgehende 60er, Anfang 70er, da war das dann halt mit der sexuellen Befreiung ja auch schon durch. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so Sterbe-Werbung, dass man schön ist bei seiner Beerdigung und sowas. Also und alles halt in diese Firma Stabil Elite. Oh, es ist echt gut. Also ich habe mich da. Manchmal ist ja so, dass wenn du so ältere Filme denkst, so, oh, die sind halt langsam erzählt oder irgendwas stört mich da. Aber hier ist es halt wirklich auch wirklich schnell erzählt oder nicht so wie heute so zack, 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 so, sondern halt schon okay. Also da ist ganz gut gealtert, finde ich. Und dann hast du halt diese Jagd auf diesen Kandidaten. Es bricht halt ein bisschen, weil du eigentlich ja weißt, die Kamerateams sind halt irgendwie näher dran, als überhaupt möglich wäre. Und egal, da muss man halt diese Suspension of Disbelief haben. Aber du kriegst halt auch mit, es gibt halt Leute, die können Sachen sponsoren, damit der Kandidat auch überlebt. So gibt es so eine Szene, der sitzt halt irgendwie in so einem Haus, in so einem abgerockten Haus. Und dann ruft halt irgendein Zuschauer an. Meinte, ey, ich habe in dem Haus gewohnt, weil der Kandidat Bernhard Lotz ist halt in diesem Haus mehr oder weniger umstellt von den Gangstern und der hat gesagt, und dann dieser Kandidat, der da anruft oder dieser Zuschauer sagt, hier, da musst du durch, da ist noch eine Wand zugemauert, das habe ich damals zugemauert, dann hilft er denen und dann kommt dann später noch, werden noch irgendwelche Rauchbomben geworfen, dann kommt er, ja, die Rauchbomben, die sind gesponsert von Gerda Müller und dann sitzt Gerda Müller irgendwie im Studio und dann wird die interviewt und so, ja, wie sind sie denn, die Rauchbomben? Ja, mein Mann, der war Special Effects oder Sprengstoffexperte oder ja, das ist echt gut. Also ich habe mich da echt gut unterhalten gefühlt. Am Ende war es dann auch so, es wird dann auch so mal so ein bisschen hingedreht, so ja, dann wurde der halt irgendwie so ein bisschen nur halb angeschossen oder so, haben die das halt so überhöht auch und dann war er aber nicht wirklich und dann haben wir es halt so, also es wird halt alles so medial auch so hingedreht, wie man das gern möchte, so, denn dann möchte er auch schon gar nicht mehr, dann kommt auch der Arzt und macht ihn noch wieder fit und am Ende muss er durch die Todesspirale laufen, das ist dann so das große Finale, ist einfach so gut, das ist so ein langer Schlauch, der irgendwie so in das Studio geht, steht auch, sagen sie auch, er ist 28,4 Meter lang. Die Gangster stehen im Studio mit angeschlagenen Waffen, also der eine hat irgendein Scharfschützengewehr, der andere eine Maschinenpistole, der andere eine Magnum oder sowas. Und da gibt es so drei Einschussmöglichkeiten in diesen Tunnel und da muss dann der halt durchlaufen. Und am Ende wird er noch angeschossen, er überlebt aber und dann sieht man halt noch, wie er dann halt noch so verarztet wird und die Mutter von ihm steht da irgendwie noch und dann geht es da weiter, sagt dann der Dieter Thomas Heck, ja, das war jetzt die 15. Episode. In 3 Wochen geht's weiter mit dem Kandidaten Heinz Meier. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann läuft der Abspann durch. Es ist einfach. Schaut euch den mal an, der ist echt wahnsinnig interessant und ich war da echt überrascht. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe mal einen alten, ganz alten, naja, mittelalten Film mit.
Ja, Elisabeth Wiedemann spielt.
Wer?
Elisabeth Wiedemann.
Frau Steinfurt, ja, das ist wahrscheinlich.
Das ist die von Ekel Alfred, die Ehefrau.
Ah, okay. Ja, ja, also, der ist auch schon cool besetzt. Es spielt auch Heribert Fassbinder mit und Werner Sommer, ja. Also so als Reporterlegenden eigentlich. Und da spielt auch die Synchronstimme von John Wayne, spielt da den TV-Chef. Also, das ist auch geil, weil der hat so eine ganz tiefe, markante Stimme und der. Also, ist ein cooler Film auf jeden Fall und ich war überrascht,
dass der von 70 ist.
Ja, genau.
Also das überrascht mich halt, ne?
Genau, also wie gesagt,
dieses grundsätzliche Thema irgendwie, Mensch ist selbst die Spielfigur, also in einem wirklichen Spiel, wo es dann auf Leben und Tod geht, das kennt man ja durchaus, also nicht zuletzt durch Running Man halt, aber dass da irgendwie sich 1970 schon jemand die Gedanken dazu gemacht hat. Das überrascht mich jetzt dann doch.
Wie hieß denn der Film mit Ice-T? Doch, da gab es mal einen Ice-T-Film. Nee, ich sehe auch gerade hier in der Wikipedia steht auch noch Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme. Hat auch so ein bisschen Menschenjagd als Thema. Und ja, das gibt es ja halt öfter. Und hier wird das halt in so eine deutsche Umgebung reingepackt. Weißt du, der Typ, also ich finde das halt immer ein bisschen noch mal was anderes, wenn der halt mit dem Zug im Bahnhof Chicago ankommt oder mit dem Zug im Bahnhof Leverkusen. Ist halt für mich so was anderes. Und dann stehen die Gangster dann da mit ihren Waffen so auf Bahnhof und zielen halt so. Es ist so absurd, aber
spiel mir das Lied vom Tod.
Ja, aber da sind noch überall Leute und das ist einfach, ich fand's echt cool. Ich glaube,
der Film mit Ice-T war Gangland, kann das sein?
Nee, das ist der muss...
Judgment Night gab's, aber ich weiß nicht, ob das Ice-T oder Ice Cube war. Aber das war mir so selbst verschuldet, das war keine Game Show. Also die wollten da zu einem Basketballspiel oder sowas und sind dann in...
Ja, Judgment Night war, wo sie die Fenster mit Salz zumachen, ne? Die Dämonen.
Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her.
Ich muss an diese eine Folge von Black Mirror denken.
Es ist Surviving the Game, heißt der.
Surviving the Game, okay.
Schlanke Sex.
Ja, also total spannend. Da habe ich ja voll Bock, den zu sehen. Gibt's? Und da ich dass der in der Mediathek ist, habe ich mir das schon mal gleich notiert.
Ich bin überrascht, dass ihr den gar nicht kennt. Also ich dachte so, Matthias, der kennt ja immer so
ja.
Vieles, was auch ein bisschen abstruser ist, deswegen dachte ich, greif mal in die 70er Jahre. Aber
dir ist schon klar, dass er trotzdem der Film an dieser Stelle älter ist als ich.
Das ist richtig.
Aber ist auch älter als ich.
Ja, aber den kann man tatsächlich noch gut gucken. Also ich war. Kriegt man den hier irgendwo verlinkt? Naja, ihr findet da schon.
Stimmt.
Ganz spannender Film, also wirklich, also ja, man muss sich auf diese deutsche Filme einlassen, aber ist auch relativ straightforward. Es gibt auch nicht groß, was da so Frauen, also so irgendwie noch so eine Liebesgeschichte drum gebaut wird, nee, so gar nicht. Und
keine unnötige Romanze.
Ja, es gibt da so Andeutungen, aber die sagt dann auch, ich muss jetzt wieder weiter. So, okay.
Running Man hatte das, ne? Da war meine ich auch noch eine Frau mit im Boot. Ja, die hat man nachher nachgeschickt. Aber ja, das ist ein anderer Film. Sprechen wir vielleicht auch mal drüber.
Können wir auch noch mal. Wir reden nur noch über Menschenjagdfilme. Da gibt es einige.
Genau, bis wir durch sind hier.
Also Bernhard Lotz wird gespielt von Jörg Plever. Hieß ja nicht Plevka, aber... Auch so ein deutsches Schauspielergesicht. Ich war schon überrascht. Mhm. Also ich war überrascht, dass der dann doch schon gestorben ist. Ja, wie gesagt, Dieter Thomas Heck, Dieter Hallervorden. Also das sind alles so bekannte Gesichter, aber auch ja, gerade halt so Dieter Hallervorden in dieser ernsten Rolle. Das ist halt so ein Bruch, mit dem man erstmal klarkommen muss. Aber ich habe mir neulich nochmal irgendwie so ein Nonstop-Nonsense-Background-Geschichte. Also das kam ja wirklich erst Mitte der 70er, dass er denn da aktiv wurde. Ja, das Millionenspiel. Und der Wolfgang Menge, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat auch relativ viel Zeug gemacht. Der hat unter anderem auch in den 90ern noch die Rolle des Motzkis übernommen. Oder geschrieben. Nee, geschrieben. Nicht
geschrieben war das. Der hatte doch schon ein Herz und eine Seele geschrieben und das
ja, der
war dann doch immer der Vergleich, dass der Motzki als, der war ein Ossi?
Ja.
Ne? Das war ja das große Ding da, dass das man Ossis gegen Wessis
irgendwie. Nee, der Motzki war das ein?
Der war Ossi, ja. Weiß ja.
Der ja, war aber, meine ich, Ossi, ja.
Okay. Ja, also der Wolfgang Menge hat das Drehbuch geschrieben, der hat wirklich auch schon viel gemacht. Also. Und der Tom Tölle, der hat die Regie geführt. Ich gucke gerade mal, ob da noch irgendwie was dabei war, wo man sagt, das könnte man kennen. Der Trinker, war das nicht mit Harald Juhnke? Weiß ich nicht. Ja, deswegen wollte ich nochmal wieder einen Fokus auf deutsche Werke richten.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja, das war mein Film. Das Millionenspiel. Wie gesagt, könnt ihr in der ARD, ich weiß nicht, wie lange steht das, da steht das doch auch immer, wie lange das noch, bis 8.7. 24.
Also noch, also wenn von der Aufnahme her noch über 2 Monate.
Ja, schaut euch den mal an. Genau, es wird auch vorher mit einem Disclaimer gestartet, so wie das letzte Mal bei TKKG. Und diesmal gehört ihr wirklich dazu. Also es ist schon sehr Meta. Ich fand das, mag das ja immer. Ich gucke gerade, ob ich da noch irgendwas vergessen habe. Nö. Wir werden das verlinken, wer das sich noch angucken möchte. So. Matthias möchte nach hinten, hat er gesagt. Das heißt, Markus muss in die Mitte.
Na gut, dann mache ich das. Und ich habe heute das Thema TV-Show. Und ich habe auch so ein bisschen geschummelt.
Wer wird Millionär?
Nein.
Ist das schon so alt?
Es ist in den 90ern gestartet.
Auch schon seit den 90ern läuft.
Ja,
es ist
99, glaube ich, gestartet, ja.
Nein, ich, wie gesagt, ich habe so ein wenig geschummelt. So wie auf einmal Hörspiele bei Audio auftauchen und sowas. Das hatte ich damals nicht so auf dem Schirm und deshalb war das für mich geschummelt. Aber ich habe quasi ein TV-Ereignis über mehrere Wochen, habe ich heute dabei, das mich durchaus geprägt hat. Und zwar aus dem Jahre 1990.
Fußball-WM.
Genau.
Ernsthaft? Okay.
Ernsthaft die WM 1990, weil ich die wie keine andere so wirklich in meinem Kopf festgebrannt hat.
Wir verlieren, also auch, wir verlieren gerade Matthias.
Gut.
Na, mal gucken.
Der kommt ja noch ganz groß hinten raus, habe ich gehört.
Also du darfst ja nicht vergessen, also 90 hat ja Deutschland gewonnen, das habe ich schon mitbekommen.
Siehste. Weißt du auch gegen wen?
Es war, wenn ich mich nicht irre, sag mir, wenn ich mich irre, Italien?
Nein.
Du irrst dich?
Gut.
Es war in Italien. Es war in Italien.
Ja, es war in Italien, das war's, genau.
Genau.
Ja, nee, aber, mehr weiß ich nicht.
Gut, es war Argentinien und das Besondere mit an dem Finale war, also zum einen war Argentinien da irgendwie nicht so ganz verdient drin. Obwohl sie noch einen Maradona hatten, aber das war tatsächlich das einzige Finale, das sich quasi im Jahr darauf, vor 4 Jahren schon mal genauso ereignet hatte. Mhm. Damals in Mexiko noch mit genau dem umgekehrten Ausgang. Aber ja, das war der Sommer 1990, 8.6. bis 8.7. Und es war irgendwie alles ganz fantastisch und die Sonne schien. Also gefühlt war das wie damals 2006 hier bei uns in Deutschland, nur dass es halt in Italien war. Aber habt ihr das Turnier damals verfolgt?
Ja. Ja, also, ja. Naja, da war ich halt 12. Das ist halt wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn man da irgendwie 16 ist oder sowas, ne?
Ja, genau. Also ich war 15 da. Und Gruppenphase weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so ganz genau, wie das alles war. Aber spätestens im Achtelfinale ging es da ja los.
Mit und, England. Nee, England war im...
Nein. Niederlande.
War das das also Achtelfinale? Das, okay, ich dachte erst,
das wäre... Das war schon das Achtelfinale, genau.
Das wäre andersrum also das, gewesen.
Das Besondere war irgendwie... oder das Spiel hatte relativ viele Besonderheiten. Also zum einen schon, dass die Niederländer, die durchaus so zum erweiterten Favoritenkreis gehörten, gerade so als Gruppendritter weiterkamen. Ich muss mal gucken, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Entweder haben die oder die Argentinier tatsächlich alle Spiele unentschieden gespielt in der Vorrunde. Ich meine, es waren die Niederländer.
Argentinien hat 3 Punkte, also 3-3 Punkte gehabt. Also nee, Argentinien hatte einen Sieg, eine Unentschieden, eine Niederlage.
Genau, und die Niederländer hatten tatsächlich dann, glaube ich, 3 Unentschieden und kamen da weiter.
Sehr gut.
Das ist halt ja immer so bei solchen Turnieren, dass du irgendwelche Überraschungsmannschaften hast, die dann auf einmal Gruppenerster werden, wo du vorher gesagt hast, ja, die fliegen sicher raus.
Irland
auf jeden Fall.
Ist auch gut hier in der Gruppe, Entschuldigung, Irland durch Losentscheid Gruppenzweiter.
Ja, genau, ne, also
großartig.
Also Dinge, die du eigentlich nie hast. Aber Achtelfinale.
Ach so, weil Irland auch 3 Unentschieden hatte in der Gruppe.
so kommt es halt manchmal. So,
ich hatte gerade gewundert, wieso England ist doch, hat doch mehr Punkte gehabt, aber Irland und Holland in der Gruppe, Niederlande hatten in der Gruppe beide jeweils, also 2-2 Tore, 2-2, ne? Also beides halt exakt gleich. Ne? Krass. Ja, genau. Direkter Vergleich wäre halt wahrscheinlich auch unentschieden gewesen.
Ah ja, klar, natürlich. Und deshalb musst du dann halt irgendwas machen und dann wird halt gelost. Mhm. Mittlerweile wird dann ja irgendwie wahrscheinlich noch die FIFA-Rangliste und Tralala und Pipapo rangezogen, aber damals war man noch einfacher gestrickt. Letzten Endes kam es aber zu diesem legendären Achtelfinale, Deutschland-Niederlande. Mhm. Dass Deutschland 2-1 gewinnt, aber das Ergebnis war fast zweitrangig, weil das zum einen schon mal in Mailand stattgefunden hat und Deutschland einen Inter-Mailand-Block hatte mit Matthäus, Brehme und Klinsmann und die Niederländer hatten mit Gullit, van Basten und Rijkaard den AC-Mailand-Block quasi dagegen. Das heißt, die Stadtrivalität war sowieso da und dann treffen noch genau die zwei Teams mit den bestimmten nicht-italienischen Blöcken aus der Liga da aufeinander. Dazu kamen dann die roten Karten gegen Völler und Rijkaard, der dann auch nochmal zum Lama wurde. Ne? Also das war ja auch so mit der große Skandal, dass der Tante Käthe in die Locken gespuckt hat, als sie dann da irgendwie voneinander loslassen konnten. Parallel Brasilien-Argentinien waren natürlich auch zwei Favoriten, die dann auch schon im Achtelfinale aufeinander trafen. Ganz einfach, weil die Argentinier es halt nicht gebacken bekamen, irgendwie ihre Gruppe zu gewinnen. Torschütze bei den Argentiniern war Claudio Caniggia und der war bei uns im Freundeskreis bei den Damen ganz hoch angesehen.
Okay.
Das war halt so ein blonder Argentinier, lange Haare, gepflegtes Aussehen, ne? Also wunderbar.
Wunderbar, sehr gut.
Ja. Viertelfinale hat Deutschland dann mit Ach und Krach 1-0 gegen die damalige CSFR gewonnen. Mhm. Und die Argentinier haben dann ihr erstes Spiel im Elfmeterschießen gewonnen, was auf zwei Arten in zwei Wegen irgendwie bemerkenswert war. Zum einen, die Jugoslawen waren nach 31 Minuten nur noch zu zehnt und die Argentinier haben es halt dann über nochmal 90 Minuten in Summe nicht geschafft, da irgendwie ein Tor zu schießen.
Aber ins Finale einziehen.
Ja. Und ab dem Spiel war das genau die Taktik der Argentinier. Also die hatten eigentlich ja kein schlechtes Team. Die hatten immer noch einen Maradona. Der war nicht mehr so stark wie 4 Jahre zuvor. Aber die hatten den auch noch. Und der war die Hand Gottes und schlag mich tot. Aber halt leider auch ein paar Kilo schon zu viel gehabt. Und sie hatten aber mit Goikoechea einen wahnsinnig starken Elfmeter-Torhüter. Und der hat denen das Viertelfinale gerettet. Dann haben sie im Halbfinale gegen die Italiener gespielt, ging auch ins Elfmeterschießen, nachdem es 1-1 ausging und die Argentinier haben aber von Beginn an drauf gespielt, hier, wir wollen einfach nur ins Elfmeterschießen kommen, weil dann gewinnen wir auf jeden Fall. Parallel hat da Deutschland gegen England gespielt. Das hattest ja, du eben schon auf dem Schirm.
Im Viertelfinale nochmal zu Goikoechea, da hat er, ich gucke gerade, Wikipedia steht da gut, hat er 2 Elfmeter gehalten und im Halbfinale ebenfalls. Das ist natürlich schon krass.
Ja.
Genau, und dann hatten
genau.
Wir das Halbfinale.
So, Halbfinale gegen England, da gewinnt Deutschland auch dann im Elfmeterschießen 4-3. Und das Finale war so ein typisches Finale. Ein super unansehnliches Spiel, eigentlich genau umgekehrt wie 4 Jahre vorher. Und da kam es ja dann dazu, dass Deutschland so 10 Minuten vor Schluss so ungefähr tatsächlich einen Elfmeter zugesprochen bekam. Und auf der anderen Seite halt Goikoechea stand. Ne? Und letzten Endes war das, was du eigentlich nicht wolltest. Lothar Matthäus, der eigentlich die Elfmeter schießt, konnte da nicht, weil er in der Halbzeit die Schuhe gewechselt hat und er fühlte sich nicht sicher. Und deshalb hat der vor kurzem verstorbene Andi Brehme sich der Sache dann angenommen. Und spätestens da wurde so auch, so die Wichtigkeit von Brehme in diesem Team und auch im gesamten deutschen Fußball eigentlich nochmal deutlicher, weil der halt in der italienischen Liga komplett da seine linke Seite dominiert hat, auf der er normalerweise unterwegs war. Und vielleicht sogar der größte Baustein bei Inter Mailand letzten Endes war auch neben Klinsmann und Matthäus.
Der hat
und,
war damals, glaube ich, auch in dem Jahr, also das weiß ich jetzt, weil ja durch den Tod von Andi Brehm ja nochmal ein bisschen was an Nachruf kam. Der hatte, glaube ich, so in dem Jahr oder davor oder danach irgendwie auch Spieler des Jahres der Liga geworden, irgendwie in Italien als linker Außenverteidiger, wo du auch so sagst, so, okay, krass.
Ja. Genau. Ja, Guido Buchwald als Innenverteidiger wurde zu Diego Buchwald, weil er Maradona halt komplett ausgeschaltet hat, auch in dem Spiel. Ja, der Elfmeter selbst war sehr umstritten, weil vorher halt ein klarer nicht gegeben wurde. Also man hat natürlich dann auch noch die ganzen Geschichten so rund um das Spiel.
Ich sehe gerade, die Argentinier haben 2 rote Karten gekriegt im Finale.
Ja, haben sie, wobei die eine dann sehr spät war, also das war dann ja irgendwie so eine Frustgeschichte.
Ich glaube, war das nicht da auch die WM, wo die Gelb-Rot eingeführt wurde? War das nicht die WM? Vorher gab es das,
glaube ich. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
Ich gehe mal recherchieren.
Recherchier du das mal. Ja, was gab es sonst noch Besonderes? In Kamerun wurde Roger Milla zum Star, der mit 38 Jahren da noch mitgespielt hat.
Nee, und, Gelb-Rot wurde 91 eingeführt.
91, okay. Mhm. Der da halt Kamerun quasi von alleine in die K.O.-Runde geschossen hat. Mhm. Toto Schillaci wurde Torschützenkönig von den Italienern. Viertelfinalschiedsrichter bei Deutschland gegen die CSFR war Helmut Kohl.
Was?
Ja. Ja.
Österreicher, glaube ich, ne? Ja.
Ja, genau. War ein österreichischer Schiedsrichter, aber war auch schön. Sehr gut. Es gab zum ersten Mal tatsächlich einen offiziellen WM-Song.
Ja, weiß ich.
Ja, ich warte. Deshalb mache ich eine künstlerische Pause
hier. Gianna Nannini. Aber wie der Titel und? Ist und. Was? Ja, einen Deutschen gab es auch, ne?
Ja, Deutschen gab es auch, aber.
Wie, es gab 2?
Ich kann mich nicht erinnern, den damals gehört zu haben. Nee, Un'estate Italiana war das.
Ja, ich, genau. Ne?
Ja, und wenn ihr den hört, kennt ihr das auch. Von Giorgio Moroder kam die Melodie, ne? War auch so ein Giorgio. Name damals. Ja.
Und der deutsche WM-Song war die Toten Hosen, ne?
Nee.
Azzurro.
Jetzt ist es, nee.
Doch, die sind doch da.
Azzurro war, glaube ich, ein bisschen später tatsächlich.
Nee, die sind doch da, in dem Video sind sie doch mit dem Auto nach Italien gefahren.
Aber das war doch auf dem Kreuzzug ins Glück, war die 90? Weiß ich nicht. Aber es gab tatsächlich einen deutschen WM-Song.
Wir sind schon auf dem Brenner, wir brennen schon darauf.
Ja, Udo Jürgens. Schaut's euch auf YouTube an, es ist ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. Also ich habe es mir die Tage nochmal angeschaut. Es ist ganz schlimm, wenn du Fußballern, die absolut kein Rhythmusgefühl haben, irgendwelche Instrumente in die Hand drückst und die dabei dann und andere einfach nur klatschen zu Stellen, wo du sagst, warum? In keinem Rhythmus. Wahnsinn.
Ich meine, die Geschichte der WM-Lieder hätten wir vielleicht nochmal aufgreifen müssen. Mhm. Ich meine, 4 Jahre später wird es noch viel schlimmer. Wo denn die Village People,
das war USA dann. Ne?
Far away in America.
An das kann ich mich tatsächlich aber erinnern, aber hier an den Brenner hatte ich absolut keine Erinnerung.
Ja, ihr habt mich verloren, aber.
Kreuzzug in Glück kam 1990.
Ja, gut, das passt dann, ja.
Ich glaube, das Azzurro, da fahren sie mit dem Opel Kadett. Natürlich.
Ja, natürlich mit dem Opel Kadett.
In dem Video dann nach Italien und zum Fußball.
Ja, das ist gut möglich. Konzerte. Und es ist noch was entstanden in Deutschland, was es heute noch gibt.
WM-Songs gibt es nicht mehr. Lass mich nochmal kurz bei dem WM-Song bleiben. Wie würde sowas denn heute aussehen?
Ja.
Die deutsche Nationalhymne mit die deutsche Nationalmannschaft mit Andreas Burani oder irgendwie sowas?
Keine Ahnung, aber es.
Oder nee, Helene Fischer gab's ja schon 2.
Helene Fischer hat sich ja schon unbeliebt gemacht.
Michael Wendler, nee, geht auch nicht.
Es wäre tatsächlich schwierig, ne?
Ja.
Du kennst gerade meinen aktuellen Lieblingswitz, Markus?
Nein.
In der In der Antike war jeder zweite Helene Fischer.
Oh, sehr schön. Moment. Scheiße, die Trommel. Habe ich die Trommel nicht? Doch, Moment, hier, Achtung.
Badums.
Gott, bin ich schnell genug am Finger hier. So,
du musst jetzt, schneller abziehen.
Jetzt wolltest du noch sagen, was?
Ja, etwas, was ihr vielleicht schon selbst mal gegessen habt.
Hä? Spaghetti?
Mhm. Nein. Pizza. Das Pizza. Weltmeisterbrot.
Ja, stimmt, das gibt's immer noch.
Es gibt tatsächlich eine offizielle Brotsorte, die Weltmeisterbrot heißt. Da gibt es auch als Brötchen, die sind dann unten ein bisschen anders, habe ich gelesen. Aber das hat man eingeführt, weil man natürlich eine hervorragende Werbefigur in Jürgen Klinsmann hatte, der ja gelernter Bäcker war.
Oh Gott, ja. Mhm.
Okay. Ne?
Sowas wäre, glaube ich, nicht mal hier im Bierhof eingefallen, dass man sowas tun könnte.
Ja, das ist
und
ja
der war ja sehr aktiv in dem
da kommt denn nur
Bereich des
Marketings. Da kommt ja nur Zism. Kommt da
Zism,
was.
Ja.
Hashtag Zism.
Ja. Aber ja, das war das WM-Turnier und ich weiß, dass ich da sehr viel gesehen habe. Ich meine, ich hätte damals auch mein allererstes Tippspiel ausgerichtet. Dass damals halt noch alles manuell lief und sowas. Nee, da musste Zettel abgeben und es gab keine App, in der man dann einfach eine Community aufmacht und sagt, hier sind alle Spiele und tippt und ihr könnt tippen bis eine Minute, bevor es losgeht. Nee, alles mit Excel-Listen, Vorrunde wird komplett getippt und dann schauen wir nachher immer weiter. Ich bin in dem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in einem Cabrio mitgefahren. Weil es natürlich da auch schon Autokorsos gab.
Okay.
Ist klar. Es gab damals bei uns noch Kneipen im Dorf, vor denen man dann so ein bisschen gefeiert hat, wenn tatsächlich irgendwie so ein Spiel gewonnen wurde. Und ja, es war einfach gut. Es war eine gute Zeit.
Wie wurde es denn übertragen? Hast du da noch irgendwie Erinnerungen?
Ja gut, wir haben uns dann immer bei einem so aus dem Freundeskreise zu Hause getroffen. Der das größte Fernseher hat, oder der den größten Fernseher hatte, der musste dann häufig dran glauben.
Größte Fernseher, du meinst.
So nannte man das damals. 80, größter Fernseher.
80 Zentimeter.
Ja, genau, genau, genau. Nix Beamer oder sowas. Eventuell war das in dem Jahr, dass hier bei uns beim Fußballverein, in deren Vereinsheim das noch übertragen wurde, aber ich weiß nicht, ob ich da 90 war. Da wurden später, als Deutschland ausschied, bei anderen Turnieren auf jeden Fall Deutschlandfahnen verbrannt. Das weiß ich noch. Aus Zorn.
Okay.
Da wollte man mit denen, die da verloren haben, nichts mehr zu tun haben. Aber nee, wir haben das an sich, ja, wir waren 10, 15 Leute immer so in der Größenordnung und haben uns dann reihum tatsächlich getroffen. Oder auch dann tatsächlich, weil ja, es war ja Sommer, mal so einen Fernseher rausgeschafft auf den Balkon oder in den Garten.
Boah, Wahnsinn.
Public mit zwei Mann. Und du brauchst es halt ein Kabel, das lang genug war. Ne? Das waren dann die Probleme. Aber wie gesagt, das weiß ich noch sehr, sehr, sehr gut und ist, glaube ich, die WM, wo ich tatsächlich die stärkste Erinnerung habe. Klar, so ein 7-1 gegen Brasilien prägt sich natürlich auch ein und Götze, mach ihn.
Ja, das Brasilien-Spiel wurde dann halt ab der Halbzeit halt nicht mehr so spannend. Ne?
Ja, genau.
Spannung war irgendwie raus.
Genau. Und das Finale von 90 ist, glaube ich, auch immer noch auf Platz 7 oder 8 der quotenstärksten Sendungen im deutschen Fernsehen.
Nee, du musst ja bedenken, das war ja, wir waren ja noch nicht, also es, die Wiedervereinigung gab es ja noch nicht. Ne? Also es
ja.
War ja, die, ja doch, wenn die Spieler aus den neuen Bundesländern dazugekommen sind, wir auf Jahre hinaus unschlagbar. Ne?
Ja, sowieso.
Aber deswegen war das wahrscheinlich auch so ein gesamtdeutsches Gefühl denn doch irgendwo.
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber die DDR hat sich dann quasi nicht qualifiziert, oder? Das wäre natürlich auch nochmal spannend gewesen.
Ich weiß gar nicht, ob die sich hätten qualifizieren können, weil das war ja dann doch 90.
Naja, aber die Qualis laufen ja 2 Jahre vorher, oder?
Ja, klar, natürlich, natürlich, aber ob die nicht sowieso vorher abgemeldet hätten.
Das weiß ich auch nicht, ja? Spannend gewesen. Obwohl.
Also ich habe gehört, dass aber Nordkorea die Weltmeisterschaft gewonnen hat.
Was?
7-1 im Finale gegen Deutschland.
In welchem Sport? In welchem Leben?
Fußball. Naja, in dem, was die erzählen in Nordkorea.
Ach so. Ja. Weißt du, was ich auch noch hässlich fand bei diesem Turnier?
Das Maskottchen. Ciao. Das
Maskottchen. Also so ein typisch italienisches Designobjekt, ne? So aus den, aus den End-80ern, Anfang 90ern. Das war ja irgendwie so ein Männchen.
So, aus diesen Strich
aus Blöcken.
Ne? Ja, genau.
Hat aber auch keine Hose angehabt.
Aber ich hatte auf jeden Fall den Panini-Sticker.
Ich kann mir vorstellen, dass ich damals auch den Panini-Sticker Album hatte. Das gleiche habe ich jetzt ja wieder. Ne? Wir stehen ja vor einer Heim-EM und es gibt jetzt ja auch wieder Stickerbücher, nicht mehr von Panini. Ist jetzt Tops macht jetzt dieses Jahr das Offizielle. Und da habe ich mal meinen Kleinen gefragt, der ist halt 8. Ich sage, hat jemand an der Schule so Fußballbilder? Da meint er, ja, der und der hätten welche. Da habe ich gedacht, ob ich ihm auch mal so ein Buch kaufe, dann denke ich mir aber, nee, es sind einfach wahrscheinlich 2000 Euro, die ich auch, also wenn man das voll kriegen will, ist das ja absurde Preise, wenn man das hochrechnet. Hast du dich mal damit beschäftigt, wie so ein aktuelles Sticker-Album aussieht? Es gibt jetzt jeden Sticker irgendwie auch dreimal in Glitzer und lila Glitzer und mit, also es ist. Ja.
Nee, also ich glaube 2014 war bei uns das letzte Mal, wo tatsächlich sowas ernsthaft gesammelt wurde. Und das waren dann aber auch noch tatsächlich die Panini-Sticker. Und ab einem gewissen Grad sind wir dann tatsächlich auch nur noch auf so Tauschbörsen gegangen. Also da war hier in so einem größeren Einkaufszentrum in Saarbrücken, hieß es da, ja, samstags ab 16 Uhr sind da Menschen, die tauschen. So, ja. Und dann nimmst du halt deine 200 Doppelten mit, ne, und
ja, es ist einfach.
Guckst halt mal, was geht.
Also ich muss jetzt natürlich eine Kleinigkeit gestehen. 2014 haben wir auch noch gesammelt. Es ist so, dass aus meiner guten alten Upper Deck-Zeit hatte ich einen Kollegen, der war halt Redaktionsleiter bei Panini. Hat sich da natürlich um Comics und so Pokémon-Heftchen und so gekümmert. Aber dem habe ich einfach gesagt, du kannst mir da mal so ein Sticker-Album für meine Jungs überschicken. Und dann hat er mir halt zwei Alben und zwei Kisten drüber geschickt. Das hat es etwas günstiger gemacht.
Kriegst du denn auch nicht voll. Es gab ja diese Panini-Sticker-Alben und dann gab es ja auch noch immer Duplo und Hanuta-Sticker, ne?
Ja, klar.
Wisst ihr, dass es die auch nicht mehr gibt? Sondern du musst jetzt irgendwie 10 Hanutas fressen und dann kannst du dir irgendwie Sticker rauslassen. Dann musst du die aber irgendwie bestellen bei Ferrero. Okay. Also früher klebten die ja dann so drin und dann war auch mal so.
Ja, klar.
Ich fand nicht immer die Hanuta-Sticker besser, weil die waren halt flach. Ja,
weil die waren glatt, ne? Die waren halt glatt.
Und die vom Duplo waren halt immer so drumrum gebogen. Das war dann irgendwie immer.
Aber ich habe Duplo halt lieber gegessen, ne?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ja in meinem Kinderbett damals die Duplo und Hanutas von WM 86 dran hat. Ich glaube, Paul Breit, weiß ich nicht, ob Paul Breitner da, also Manfred Keils und sowas. So das.
Ja. Aber damals und gerade in diesen Duplo-Hanuta-Heftchen, da stand ja dann immer noch Lieblingsband, Lieblingsfilm und Lieblingsessen und sowas drin. Das war natürlich super cool. Das fand ich immer richtig stark. Und der Lieblingssänger von Paul Breitner war nämlich Chris Christophersen. Damals als Country-Sänger unterwegs war.
Rubber Duck, die Gummiente.
Rubber Duck, genau. Die Gummiente.
Oh, Konvoi könnten wir auch nochmal hier bringen, auf jeden Fall.
Konvoi, ja, auf jeden Fall. Müsste ich nochmal schauen. Kann man sich den heute noch anschauen?
Ich glaube schon, wahrscheinlich. Aber pass auf, das kannst du mir vielleicht nochmal erklären, das weiß ich nämlich nicht. Bei dieser WM 86 gibt es auf diesem Spielfeld so ein schwarzes Ding im Mittelkreis. Weißt du, was das war?
Bei 86 ja, ein schwarzes
in Mexiko,
Ding im
Mittelkreis. Da war so eine Sonne oder irgendwie sowas in den Mittelkreis mit reingemacht.
Mexiko nicht 82? Ah.
Nee, wo war Argentinien? Nee, wo war denn in Argentinien? Nee, wo war denn? Doch, die war
Argentinien war 74, oder?
Nee, wann war 74 war in Deutschland nur Nase.
Dann war 70 Argentinien.
Aber welche war Mexiko war doch 86. Mexiko mi amor. Ja, klar.
Mexiko mi amor.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung.
Aztekenstadion. Oh, also ich würde jetzt mal fast vermuten, dass das irgendwas tatsächlich mit den Azteken zu tun hat. Denn der Ball von 86 Mexiko, das war ja auch der Azteca.
Oh, der war cool.
Der
das war
sah richtig geil
der
aus.
Der richtig ikonischer Ball, ja.
Den Besitzer des Balls, den habe ich am Wochenende zum Traualtar geführt, als Trauzeuge.
Was, ja, den
so lange kenne ich dich schon.
Den Besitzer des Balls? Warum?
Ja, der hatte den damals. Der hatte den damals.
Ach so, ich dachte, aber.
Das war ein Schulfreund von mir.
Nicht den Ball, oder?
Nee, den Ball aus dem WM-Finale. Den hatte der.
Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Fußball-WM, vielleicht finde ich das
noch. Ich kann mich da nicht dran erinnern,
doch,
dass
die
das.
Doch, und Maradona dribbelt da drüber oder sowas. Keine Ahnung. Ich muss da noch mal gucken. Ich finde das schon noch.
Ja,
der Azteca.
Müssen wir bis zum nächsten Mal aufklären. Aber.
Der Azteca sah schon geil aus, ja.
Der Azteca war super.
Wie sah denn der WM bei 1990?
War das der Tango? Also der klassische Tango?
Nee, Tango war ja
Argentinien.
Etrusco Unico.
Etrusco Unico, ja.
Kann das sein?
Ja.
Ist auch egal, ist glaube ich nicht so spannend. Unico würde aber passen vom Namen, ne? Der Tango?
Ja, du brauchst natürlich für jede.
Ja, aber Tango passt aber nicht so richtig gut zu Italien, würde ich sagen.
Nee, Tango ist eigentlich mehr Argentinien.
Ja, richtig. Naja, egal. So.
Ja, aber Etrusco Unico war 90, ja.
Tango Rosario. Egal.
Ja.
WM 90. Und Gerd Rubenbauer hat alles moderiert.
WM 90 ja sowieso.
Aber da war es nicht auch die Zeit der Doppelmoderation? Ich weiß es nicht.
Nee, da hat einer gelangweilt.
Was sie auch noch hatten, hast du gar nicht gesagt, die hatten immer diese so computergenerierte Fahnen. So Computergrafiken in der Übertragung, um nochmal Richtung TV-Show zu kommen. Die waren immer so animiert, so ganz mit so 15 Frames pro Sekunde oder sowas.
Ja, natürlich. Also da hat man sich dann ja schon immer gerne mal ausprobiert bei so Veranstaltungen. Die hatten da auch, um zu zeigen, in welcher Spielminute du bist, haben die nicht einfach die Uhr angezeigt, sondern haben dann an der Seite quasi so ein Strich, der sich dann immer weiter einfärbte oder sowas, dass du gesehen hast, okay, was weiß ich, 60. Minute. Der steht dann jetzt da halt irgendwie auf 15 Minuten rum, 30 noch zu gehen oder sowas, also so auf ein Drittel von der zweiten Hälfte und sowas. ja, man hat da vieles ausprobiert.
Ja. So, ich glaube, Matthias darf sich jetzt auch mal ausprobieren, oder?
Genau.
Okay. Also es war erstmal sehr, sehr spannend, weil ich echt merke, wie wenig.
Übrigens, wir haben danach haben sich meine Eltern noch das Fußball-WM 1990 Buch gekauft. So haben wir noch eine Überleitung.
Ja gut, das gehört dazu.
Ja, was
das sollte jeder zu Hause im Schrank stehen haben.
Okay.
Ich wette mit dir, das gibt's noch bei meinen Eltern. Muss ich mal gucken. So, Matthias, jetzt.
Jetzt sagst du. Na, dann wollen wir doch mal. Also, ich habe das Thema Buch und um auf dieses Buch sprechen zu kommen, werde ich ein bisschen ausholen, ein ganz kleines bisschen. Ich fange mal damit an, wir nehmen das jetzt hier auf, Ende April 2024. Anfang der Woche hat Embracer, diejenigen, die zuletzt Asmodee gekauft haben, ja mitgeteilt, dass die unter anderem sich selber mal so in drei Firmen jetzt splitten werden. Das ist etwas, wo ja natürlich jeder sofort sieht, sie wollen am Ende noch einen und die anderen beiden werden sie verkaufen. Und damit sich's auch lohnt, haben sie Asmodee gleich mal 900 Milliarden Schulden aufgebürgt. Das lohnt sich nämlich dann. Und sie haben sich aber auch noch, also neben der Asmodee haben sie halt eine, die für die ganzen, ich sag jetzt mal so zweite Reihe Spiele, die ganzen Freemium und die Konsolen und die Mobile-Spiele und so weiter, den ganzen Kram. Und dann haben sie das, was ich vermute, was sie aufheben werden, die Middle-Earth Enterprises and Friends.
Name nicht final.
Name nicht final, ja, aber in erster Linie geht's darum, hey, wir haben die Rechte an Herr der Ringe und die werden wir melken wie Sau. Und da können wir mit wenig Arbeit viel Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich das, was sie am Ende aufheben werden. Und da kümmern sie sich aber tatsächlich nicht nur um Mittelerde, sondern auch noch um eine andere Lizenz. Wisst ihr welche?
Der Hobbit.
Nee, das wäre auch Mittelerde. Nee, Tomb Raider.
Okay, ich bin jetzt mal auf den Bogen zum Buch gespannt.
Ich auch.
Ja, das darfst du sein. So,
Matthias hat einen Fanroman geschrieben.
Nee. Tomb Raider ist tatsächlich etwas, das hat ja seine Ursprünge, sage ich jetzt mal, in den 90ern. Und zwar von einer Firma namens, und jetzt lasst mich nichts Falsches sagen.
Crystal Dynamics.
Hieß die so? Jetzt bin ich Core doch
Design.
Tatsächlich.
Nee, Core Design, da ist es denn, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Core Design oder Crystal Dynamics, welche die ersten waren, die einer von den beiden. Ich weiß die Reihenfolge nicht genau.
Das kann, ja, ich glaube auch, das war Core Design. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Zumindest ist es so, dass
Core Design waren die ersten Entwickler. So, hier.
Core Design waren die ersten Entwickler, genau. Aber die gehörten eigentlich zu einem anderen Entwicklerstudio. Und zwar eins, das zuerst halt unter dem Namen Dormark lief und von da aber sich dann irgendwie durch Zusammensetzung war das dann Eidos Interactive. Genau. Und einer, der da vor allem, also schon bei Dormark war und bei Eidos Interactive dann halt in einer sehr hohen Rolle.
Wie lang
und
dieser,
auch verantwortlich
wie lang dieser,
für Tomb Raider.
Wie lang dieser Bogen gerade ist, ich frage mich echt, wo wir gleich rauskommen. Aber machen wir weiter.
Ist jemand, der auch von der Queen zum Ritter geschlagen wurde.
Warum? Warum?
Ja?
Okay.
Und zwar Ian Livingston.
Okay, habe ich schon mal gehört. War der nicht irgendwie. Ja, machen wir weiter.
Ian Livingston, genau, also der ist Mitbegründer von Eidos, hat dort also wie gesagt viel gearbeitet, ist auch mit dafür verantwortlich, dass Tomb Raider in der Form rausgekommen ist und auch so erfolgreich war. Und Ian Livingston hat aber vorher schon eine andere Firma gegründet, zusammen mit einem Freund und tatsächlich auch noch mit einem, also das waren eigentlich drei Leute, aber der eine ist relativ früh rausgegangen. Und zwar sind die Begründer von Games Workshop.
Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Ich habe geguckt.
Ja, naja, wenn du dich natürlich selber da. Also, aber unsere Hörer sind vielleicht etwas geduldiger. Genau, also die haben Games Workshop gegründet. Die hatten einfach Bock auf ein Fanzine, als sie noch Studenten waren. Und haben da ein Fanzine gemacht. Und das hieß dann später White Dwarf. Dwarf ist halt daher so ein cooler Name, weil der sowohl die Fantasy als auch die Science-Fiction-Nerds anspricht. Für die Fantasy-Leute ist es halt okay, der kleine Zwerg da, der mit dem weißen Haaren. Und für die Science-Fiction-Leute ist das halt ein Zwergenplanet, der so eine Sonnensystem oder sowas darstellt. Das war einfach ein grandioser Name. Und die haben sich natürlich vor allem auch um Rollenspiel gekümmert. Und die sind auf eine Idee gestoßen und haben dann angefangen, Bücher zu schreiben in den frühen 80ern. Und das erste Buch war Der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Das erste Buch in der Fighting Fantasy-Reihe. Eine Serie von so Solo-Abenteuerspielbüchern, von denen es, lass mich nicht lügen, 60, 70 oder sowas am Ende gab. Oder vielleicht waren es auch nur irgendwas über 50 oder so, aber es waren echt viele. Und der Hexenmeister vom Flammenden Berg ist etwas, damit bin ich auch in Berührung gekommen, in Mitte der 80er. Und ich war davon sehr fasziniert. Es war tatsächlich nicht das erste Solo-Abenteuerspielbuch, das ich gespielt habe. Da ist tatsächlich vorher schon die Einsame Wolf-Reihe gewesen, über die ich gestolpert bin, weil die gab es auf Deutsch vom, ich glaube, das war damals Bastei Lübbe. Und da gab es nämlich, hat meine Schwester bei Karstadt, gab es auch diese, schon diese Grabbeltische mit den gestempelten, günstigeren Büchern, und da waren welche dabei. Und dann meinte sie, hey, das könnte doch was für dich sein. Und ich habe das verschlungen, habe auch angefangen, die alle zu lesen. Und da bin ich dann aber später dann auch auf diesen Hexenmeister gekommen, der in dem Sinne anders war, während Einsamer Wolf halt eine längere Reihe war, waren da alle Bücher für sich halt abgeschlossen und deutlich umfangreicher auch von dem, was da erzählt wurde, dadurch, dass es halt immer in einem Buch war. Und ich habe dieses Buch damals, ja, ich war ja halt, weiß ich nicht, wie alt war ich, 12, 13 Jahre, habe ich bestimmt 3-4 Mal durchgespielt und habe festgestellt, also ich habe dann natürlich auch angefangen, das alles aufzuzeichnen und tatsächlich das zu kartografieren, habe festgestellt, oh, es gibt tatsächlich verschiedene Wege zum Ziel. Für Leute, die das sich nicht vorstellen können, das war tatsächlich so gemacht, dass am Anfang sich, wenn man in den Dungeon reinkam, da hat sich das so gedrittelt und man konnte jeden dieser Wege einzeln vorgehen. Und dann gab es ungefähr so gegen die Hälfte, gingen diese Wege zusammen an einem Fluss. Und dann kam dahinter wirklich ein Labyrinth, wo ich, glaube ich, beim ersten Mal gefühlt 3 Tage lang dieselben Passagen immer und immer wieder gelesen habe, weil ich mich echt verlaufen habe. Konnte man sich eigentlich nicht vorstellen. Bis ich dann irgendwann die Nase voll hatte und dann aufgeschrieben habe und gesagt habe, warte mal, hier ist diese Nummer, hier ist diese Nummer, hier ist diese Nummer. Irgendwie muss man auch rauskommen. Und dann tatsächlich mal durchgekommen bin. Das hat mir aber wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und das war, ich würde mal behaupten wollen, also ein Durchbruch tatsächlich für solche Choose-Your-Own-Adventure heißen sie heutzutage. Die sind aber zum größten Teil tatsächlich erst später aufgekommen. Also es gab tatsächlich natürlich schon vor dieser Fighting-Fantasy-Reihe Bücher, die das in irgendeiner Form versucht haben, aber die waren dann eher so, du hast 3 Seiten gelesen, dann konntest du wählen A, B und dann nach 10 Entscheidungen war das Buch durch. Aber das war ja wirklich so mit ganz vielen kleinen, knappen Passagen, einem sehr, sehr einfachen Rollenspielsystem. Also du hattest zwar auch einen Charakter, du hattest einen Würfel und einen Stift, aber du hattest vielleicht gerade mal 3 Werte oder 2 waren's und du hast versucht, ein paar Gegenstände einzusammeln und einfach nur durchzukommen. Und das hat schon echt Spaß gemacht. Das war in Deutschland erschienen beim Heinemann Verlag. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch irgendjemand das was sagt, der Heinemann Verlag. Ich weiß nicht mal mehr, ob es
Heine noch selbst gibt. Sagt mir noch was. Aber
ja, nicht Heine. Das ist tatsächlich. Ja. Das was war, ganz
eigenes. Tienemann das Verlag war, lese ich jetzt.
Ach, Tienemann Verlag. Ja, siehst du, wenn der Matthias wieder doof ist. Tienemann Verlag, genau. Die haben tatsächlich nicht alle Bücher übersetzt. Ich glaube, sie haben 1 Dutzend oder sowas übersetzt. Aber ich habe die natürlich dann alle gelesen und habe dann immer wieder gesagt, so, oh cool und so. Und habe dann auch versucht, immer wieder zu gucken. Und ich habe irgendwie auch so eine Art zusammenhängende Art und Weise, wie sie das aufgebaut haben, festgestellt. Nämlich, dass es immer so erste Hälfte und dann führte das irgendwie zusammen. Und dann in der zweiten Hälfte war es dann noch mal irgendwie ganz anders. Es gab da irgendwie die Stadt der Diebe oder so, wo dann natürlich tatsächlich irgendwann in der Mitte des Buches an ein Stadttor kamst, wo du dann irgendwie durch musstest. Es gab dann irgendwie so einen Sumpf, den fand ich ganz cool. Und irgendwann gab es dann aber so eine 4-teilige Serie, die im Englischen hieß die Sorcery. Und die waren dann tatsächlich dann zusammenhängend. Und das hat mich dann wieder so begeistert, dass ich dann wieder angefangen habe, Einsamer Wolf zu lesen. Und alle 12 Bücher, die es im Deutschen gab und noch die restlichen 8 waren es, glaube ich, plus 5, 13 nochmal im Englischen. Und ich habe dann auch von Einsamer Wolf ganz viel. Ich bin dann tatsächlich nach Frankfurt gefahren zur Buchmesse. Einfach weil ich damals tatsächlich auch noch viel gelesen habe. Und bin dann tatsächlich durch die Verlage mit den englischen Hallen, wo dann tatsächlich auch von Joe Diver dann die Einsame Wolf-Bücher waren, hab dort tatsächlich ein paar Bücher gesehen, wo ich sagte, boah, was ist denn das Cooles? Hab die dort geschenkt bekommen, was ich immer noch tatsächlich hier in meinem Regal stehen habe. Davon will ich mich auch nicht trennen. Also so Bücher so um die Welt rumrum und was es da alles gab. Hab das erste Mal mitgekriegt, da gab es auch so Mad Max-mäßige Geschichten. Also das hat mich dann lange verfolgt. Ich habe auch irgendwann angefangen zu sagen, ich sammle mal diese ganzen Solo-Abenteuerspielerbücher. Ich hatte dann so eins, das hieß Die Torte schlägt zurück. Das war wirklich, da war schon im Einleitungstext, haben sie sich auch schon mal geärgert, dass sie bei einem Konsalik-Buch sich nicht entscheiden konnten, ob sie die fesche Blonde oder die reinrassige Schwarzhaarige zu einer Panzerfahrt einladen wollen. Also das fühlte sich auch gleich entsprechend witzig an. Ich habe sogar von der, wie heißt denn die Herausgeberin von der Emma, die man heutzutage nicht mehr Alice tragen Schwarzer. Kann? Alice Schwarzer, die hat auch zwei von diesen Büchern geschrieben. Die habe ich auch tatsächlich. Es ist, also, das eine ist natürlich so ein Emanzipationsbuch und so. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, dachte mir so, ja, ich stelle es mal zu dem Rest, aber heutzutage muss ich sagen, ja, ich kann verstehen, was sie wollte und damals war sie tatsächlich auch noch nicht so schlimm, wie sie es heute ist. Also ich habe da tatsächlich auch viel, viel Freude dran gehabt. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt aber einfach zu viele schlechte Bücher und habe das dann irgendwann abgebrochen. Aber die, die ich damals alle eingesammelt habe, die habe ich auch heute noch. Und die hüte ich und schätze ich und kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Und der Hexenmeister vom Flammenden Berg ist auch etwas, da habe ich dann auch meine Kinder versucht, mit dran zu kriegen. Ich habe leider, meine Ausgabe war schon gut zerfleddert. Und dann habe ich versucht, eine Neuauflage zu kriegen. Und ich habe dann tatsächlich, es kam dann tatsächlich mal irgendwie in 2012 oder sowas, gab es noch mal eine Neuauflage in Deutschen. Und die habe ich dann also tatsächlich gekauft und habe es dann meinem Sohn gegeben. Und für den war das aber einfach zu lang. Vielleicht war ich auch zu früh dran oder so, ich kann es nicht einschätzen. Oder es ist unsere heutige Jugend anders. Aber das war für mich noch mal ein tolles Erlebnis, dieses Buch, diese Geschichte, dieses verdammte Labyrinth zu durchqueren. Und ich habe auch tatsächlich einfach noch mal Lust gehabt dann auf den einsamen Wolf. Und das kann man ja auf Englisch zumindest komplett online spielen, was auch ganz nice ist. Und ja, das war jetzt einfach mal einmal so dieser Rundgang.
Sehr schön. Mit so Abenteuerspielbüchern bin ich tatsächlich relativ spät selbst erst in Berührung gekommen. Also ich weiß, dass ein Klassenkamerad von mir, das war dann aber schon auf dem Gymnasium, aber so 6., 7. Klasse oder sowas, das Schwarze Auge da diverse Abenteuer hatte und der dann in den Pausen da immer gewürfelt hat und gelesen hat und springe nach hier, springe nach da, such Kapitel so und so. Fand ich damals immer ganz spannend. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit, so 2-3 Jahren oder sowas, mal gedacht, könnte ich mir mal mit einem Urlaub nehmen oder sowas. Und da fand ich das dann echt auch gut. Wenn du dann halt irgendwie mal nur irgendwo am Pool liegst oder sonst was und die Zeit einfach Zeit sein lässt, dann macht das schon Spaß, wenn du da irgendwie durch irgendwelche Dungeons durchgehst und ja, ein bisschen guckst, musst du irgendwelche Orks töten oder bist du eher der Schleicher, der versucht da, sich sonst irgendwie durchzuwurschteln? Weil es da ja mittlerweile echt gute Sachen gibt.
Ja. Jetzt ist die Frage, hat Arne sowas schon mal gespielt?
Die Antwort kannst du dir doch schon denken oder nicht?
Du hast es nach dem 5. Kapitel aufgegeben, weil es dir zu kompliziert war?
Es war eine Kampagne.
Nee, also, pui, nein. Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Also René könnte mir jetzt erzählen, was es alles für schlechte Brettspielumsetzungen von solchen Büchern gibt. Also, weil der hat ja, es gab von Andor gab es ja irgendwie neulich so uns.
Na, ich hatte heute bei Facebook in einer Gruppe gesehen, da hat jemand auch gerade den Hexenmeister vom Flammenden Berg irgendwie gepostet als Dachbodenfund. Ja. Deswegen musste ich jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln.
Es gibt tatsächlich auch eine Brettspielversion von dem Buch, von Schmidt-Spiele, die, außer dass es der Dungeon ist, eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Also, das ist tatsächlich so, dass ich dachte so, ach, warte mal, die Karte erkenne ich doch wieder, die habe ich selber mal gezeichnet. Und du spielst das auch so nach, aber das der ganze Reiz ist weg, weil du ja den ganzen Dungeon siehst und nur noch dieses und jenes überlegst. Und du spielst mit mehreren Leuten gleichzeitig, das macht total überhaupt gar keinen Sinn. Ansonsten gibt es ganz viele, die halt das so heutzutage mit Karten machen, dass du da halt einfach sagst, ah ja, dann lese ich bei der Karte weiter oder bei der Karte weiter. Da gibt es ein paar, die sind nice, es gibt ein paar, die sind okayisch. Also Kosmos hat ja, wie gesagt, das mit Andor. Das soll laut René ja nicht so gut gewesen sein. Wenn er jetzt hier wäre, könnte er sich dazu äußern. Vielleicht ist er auch krank, weil er es gespielt hat. Mhm. Aber was auch von Kosmos zumindest genutzt wurde, es gab so ein relativ cooles Ding von Card Venture, hieß es, glaube ich. Das haben die genutzt für so eine Drei-Fragezeichen-Reihe. Das war relativ gut, einfach so ein kleiner Kartenstapel. Ist natürlich untergegangen, weil das mit 3 Fragezeichen, dann ist das irgendwie auf einmal nicht mehr im Blick für die meisten Leute. Und es gab tatsächlich auch von der Choose Your Own Adventure-Reihe 2 Umsetzungen. Und die erste war saugut und die zweite war meh. Aber die erste kann ich echt empfehlen, wenn man da irgendwie rankommt. Choose Your Own Adventure, das erste Empfehlung von meiner Seite. Und dann gab es jetzt, glaube ich, letztes Jahr für den Hexenmeister vom Flammenden Berg auch eine Gamefound-Kampagne für eine Karten-Brettspiel-Umsetzung von Martin Wolles. Und ich habe es mir angeguckt und dachte mir so, nee.
Muss nicht.
Lass muss gut nicht. Sein.
Aber das Buch, das empfehle ich wirklich, Leute. Wenn ihr irgendwie mal, also und Arne, ich empfehle das tatsächlich auch für deine Kinder, also dein Sohn, weißt du, wenn der dann Lust hat, was zu lesen, gib ihm dann irgendeins, sei es der erste Band vom Einsamen Wolf oder sei es der Hexenmeister. Das sind welche, die ich auch heute noch empfehlen kann, die echt, echt gut sind und die wirklich nicht schlecht, also die man echt empfehlen kann, auch mal ein bisschen was zum Lesen zu haben.
Mhm. Einsamer Wolf habe ich, wie gesagt, vor 2-3 Jahren auch noch mal angefangen. Ist noch super.
Ja. Man muss auch nicht weiterspielen als Band 12. Das reicht.
Als Band 12.
Da ist man schon so gut durch. Was halt super gut ist, aber natürlich auch länger und komplexer, sind die Reiter der schwarzen Sonne. Hier boah, aus dem Manticore.
Das ist aber, also, lass es mich mal so formulieren. Das ist schon Luxus. Das ist ja, das Ding hat über 1000 Abschnitte. Das ist so wirklich so jemand, der auch mit sowas groß geworden ist. Arne, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten mal eine Bretterwisser-Sendung dazu. Irgendwie um die Nummer 90 herum. Da hatten wir den Autor da. Das ist wirklich so, okay, ich bin drin, ich bin totaler Fan von diesen Büchern, dann muss man seine 2 Bücher gelesen haben, beide. Also sowohl der Reiter der schwarzen Sonne als auch das Heavy-Metal-Buch.
Metal Heroes.
Das ist Wahnsinn. Metal Heroes, ja, super
das
gut.
Das ist wirklich grandios.
Ja, ja, also da steckt wirklich sehr viel Herzblut drin. Sven Harder war das.
Ja. Was wir nicht verschweigen sollten, ich habe jetzt ein bisschen so einleitend zu dem Autoren was erzählt. Der hat tatsächlich, dieses Hexenmeister ist tatsächlich nicht von ihm alleine. Also es ist tatsächlich so, er hat halt mit seinem Freund, mit dem er zusammen Games Workshop gegründet hatte, Steve Jackson, hat er tatsächlich die meisten Bücher geschrieben, also im Sinne von abwechselnd, der erste eine, dann der andere. Aber den Hexenmeister haben sie zusammengeschrieben. Aber dieser Steve Jackson hat mit dem Steve Jackson von Steve Jackson Games 0 zu tun. Nur so als Hinweis.
Okay, ja, das sorgt jetzt für Klarheit. Nein.
Genau.
Für mich nur noch mehr alles.
Ja. Ja.
Ja. Schön. Schöne Herleitung. Ich habe extra noch mal eine andere Kapitelmarke dafür gesetzt, dass die Leute nicht gleich gespoilert werden, sondern auch mitmachen können.
Ja, das ist doch schön. Das freut mich. Ja, ich dachte so, ja, einfach nur über das Buch zu erzählen, das ist ein bisschen dünn. Wenn man da so ein bisschen so auch drumherum erzählt, so, wer sind diese Personen, die das geschrieben haben und wie bedeutend sind sie eigentlich auch für unsere, ich sag mal so, auch ein bisschen Kulturgeschichte, ist das eigentlich schon nicht so schlecht. Also wie gesagt, Ian Livingstone selber ist 2022, glaube ich, zum Ritter geschlagen worden von der Queen. Ist seit 2006 schon Officer of the Order of the British Empire and Commander of the Order. Also der hat schon also ein klein bisschen so Rang, weil er natürlich auch einiges gemacht hat für die Kultur in England. Und der ist, der hat bestimmt noch irgendwelche anderen Sachen. Also der hat natürlich auch im Computerspielbereich ein paar Auszeichnungen gewonnen, hat einen BAFTA gewonnen und so. Ja, also der ist irgendwie was. Und der hatte, man hat mir vor 1-2 Jahren hatte der liebe Daniel Gatzer, den hattet ihr auch mal für, falls ihr dich erinnerst, hattet ihr in der Sendung für so Mau-Mau-Spiele, genau. Der hat mir tatsächlich ein Buch geschenkt über tatsächlich die Geschichte von Ian und Steve, das war ganz, ganz toll, das Buch. Das habe ich verschlungen. Da war eine Menge Infos drin. Das hat Spaß gemacht.
Ich gucke gerade Livingston. Da war doch noch was. Das war Dr. Livingston, der Afrika-Forscher, ne?
Das ist jemand anders, ja. Ich weiß nicht, ob er mit ihm verwandt ist. Ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Geschichten aus der Geschichte. Die hatten da mal neulich eine Folge, glaube ich, zu der Afrika-Forschung. Und naja, egal.
Ja.
Gut, jetzt warten wir noch auf René, bis der jetzt noch seinen Einsprecher macht. So.
Oh, der macht einen Einsprecher? Ja,
nee, ich glaube nicht. Der soll lieber gesund werden.
Das ist es.
So, der eine stellt einfach ein Rollenspiel vor, der andere stellt als TV-Show einfach eine Fußball-WM vor.
Hallo, das ist ein Buch. Das war ein Buch.
Läuft heute.
Hallöchen, das wurde alles im TV übertragen. Wir hatten über Einschaltquoten gesprochen.
Wir müssen noch mal über das Konzept reden.
Ich habe über ein Buch geredet. Naja.
Wenn man dein Buch in einem Fernseher vorliest, dürfte der Markus das auch als TV-Show vorstellen.
Klar.
Ja, alles gut. Guti, moderieren wir mal ab. Wir danken euch für die Zeit. Ihr könnt uns bei den Social Medias bei Mastodon folgen. Da sind wir auf jeden Fall und ihr kriegt mit, wenn eine neue Folge kommt, wenn ihr es sowieso nicht abonniert habt. megaverpeilt@podcasts.social, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Muss ich mir wieder lustiges.
Bitte volles Filmzitat. Wenn ich mich nicht irre und ich irre mich nie.
Ja.
So war es gemeint.
So war es gemeint.
Das war aus Die Braut des Prinzen. Haben wir doch neulich erst wieder gehabt.
Ja, hatten wir neulich. Könnten wir auch mal drüber reden.
Ja, ist ein sauguter Film.
Mit Andrew the Giant.
Genau, und ja, mit Mandy Patinkin.
Alles klar. So, gehabt euch wohl. Wir sind in ein paar Wochen wieder da, sag ich mal so, prophylaktisch.
Genau.
Bis dahin, tschüssi.
Ciao.
Bye, bye.